Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Buongiorno a tutti e benvenuti zur Saisonabschlussfolge 2026 von Calcio, der Podcast. Mein Name ist David Casula und mir virtuell gegenüber sitzt mein geschätzter Freund und Kollege Björn Hauer. Buongiorno, Björn.
Buongiorno, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir, lieber David?
Oh, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich bin gerade froh, dass Sommerpause ist. Nicht nur für meinen eigenen Fußball, sondern auch alles, was irgendwie in den letzten Wochen und Monaten im Fußball passiert ist, muss ich sagen, ich freue mich einfach mal ein paar Wochen nichts damit zu tun zu haben. Ansonsten geht es mir soweit gut, will nicht lauter klagen. Das Wetter in Hamburg wechselt zwischen perfektes WM-Wetter und draußen Bierchen trinken zu die Welt geht unter. Also schauen wir mal, was es so die nächsten Tage wird. Und wie geht's dir?
Das heißt, du wirst die WM auch boykottieren? Also wirst du ihn nicht so proaktiv verfolgen?
Ja, du stichst damit schon ein Thema an, wo ich am Ende eigentlich noch drauf wollte. Ich denke mal, das ein oder andere Spiel werde ich mir geben. Je nach Paarung, wenn irgendwie was Spannendes dabei ist oder wenn man gerade sowieso mit Freunden in einem Lokal ist, wo das Spiel läuft, dann denke ich, wird das sein. Aber ich finde auch, die WM hat auch einfach nicht mehr den Reiz wie früher durch komplette Reform und natürlich nicht zuletzt, weil mein Team, unser Team, nicht dabei ist. Du ja zumindest zur Hälfte mit Österreich, aber seitdem Italien nicht dabei ist, ist es halt auch einfach nicht mehr dasselbe.
Ja, bin ich bei dir. Ich bin, wahrscheinlich liegt es daran, dass Italien auch nicht dabei ist. Ich war eigentlich doch ein bisschen gehypt auf die WM, weil Amerika kann halt eines, und zwar die können halt richtig Show machen, die können halt richtig, richtig Veranstaltungen machen. Aber irgendwie muss ich sagen, ja, ich habe mir heute mal die Gruppe, die Spiele angeschaut, die ganzen Gruppenspiele. Also eigentlich kannst du die Gruppe ja schenken.
Yeah. Also, du hast alles so groß gemacht, dass da Nationen dabei sind, wo einfach super viele Spiele absolut nicht interessant sind für Zuschauer. Muss man halt ehrlich sagen, ist total aufgeblasen und dann fehlen halt auch noch Länder wie Italien irgendwie drin, denn das macht alles nur halb so viel Spaß. Ich muss aber trotzdem gestehen, dass ich mir aus Nostalgiegründen erst ironisch und jetzt doch mit ein bisschen mehr Sammelleidenschaft das Panini-Album nochmal zugelegt habe. Ich glaube, das letzte, was ich wirklich aktiv gesammelt habe, war 2016 die Europameisterschaft und danach habe ich auch aufgehört. Ich habe die Hefte hier aber so gut wie nichts drin. Aber tatsächlich das Aktuelle, dadurch, dass so ein paar Leute in meinem Umkreis sammeln, bin ich dann doch wieder ein bisschen abgerutscht und es ist dann doch Nostalgie am Ende des Tages, muss man sagen.
Ich war kurz davor, dass ich es bestelle. Mein Kleiner ist noch zu klein dafür, das muss man ganz klar sagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bestelle ich es trotzdem. Und dann hast du mal recherchiert, was so der durchschnittliche Preis ist, ein Panini-Album dieses Jahr voll zu bekommen.
Ich glaube, ohne Tauschen, rein durchs Kaufen der Tüten, die ja mittlerweile auch 1,50 Euro kosten und nicht mehr 50 Cent, wie zu meiner Kindheit, 1.500 Euro.
Genau, ich habe 1.600 oder was gelesen, wenn du da wirklich nicht den...
650, glaube ich, mit Tauschen, roundabout, und 1,5, 1,6, wenn man es wirklich nur durch Kaufen machen würde. Davon rate ich sowieso jedem Menschen ab, allein auch, weil das Tauschen super viel Spaß macht. Aber das sind absurde Preise. Ich glaube, das 2010er Heft hatte noch 250 damals gekostet, das voll zu machen, irgendwie auch durchtauschen, aber das ist völlig absurd.
Absolut.
Es sind natürlich noch mehr Mannschaften, höherer Preis, ne? Logisch, dass das alles teurer wird. Aber ich mach's mit so wenig Geld, so voll wie möglich. Das ist mein Device. Und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Wie geht's dir denn? Du bist jetzt wieder zurück im Lande, beziehungsweise bei dir im Lande in Österreich. Du kommst aber aus der Sonne, aus Italien.
Genau. Ich habe die letzten Tage in Apulien verbringen dürfen, habe da eine kleine Rundtour auch gemacht, war sehr, sehr schön, ich habe sehr, sehr gut gegessen, ich habe sehr, sehr gut getrunken, das Wetter war perfekt, wir hatten so um die 28, 29 Grad jeden Tag, was dann wirklich richtig geil und angenehm gemacht hat, dementsprechend, ja, war es ein sehr, sehr schöner Trip. Und das Schöne war auch, unser Apartment, wo wir eigentlich natürlich immer wieder zurückgekehrt sind, das war in einer kleinen Stadt, die gar nicht so bekannt ist, die heißt Puntignano, und wir sind aber trotzdem zweimal abends dann in diese, unter Anführungszeichen, nicht so gehypte Touristadt Und das hat unglaublich viel Charme gehabt. Und dort habe ich auch unglaublich gut gegessen. Außerhalb, in den ganzen sehr bekannten Städten, Alberobello, Monopoli und so weiter und so fort, hat das Essen okay geschmeckt. Aber dass wir da in diese kleine Stadt gefahren sind, die bei uns eben ja vor unserem Apartment war, das hat dann wirklich sehr, sehr viel Charme gehabt. Und da habe ich auch mit Abstand am besten gegessen. Also, ich habe sehr, sehr genossen.
Ach, das glaube ich. Das glaube ich dir sofort, gerade das Essen. Ich vermisse es auch so sehr. Ich hatte versucht, auch nochmal nach Italien zu kommen dieses Jahr. Ja, vielleicht klappt es nochmal später. Ich habe es bisher noch nicht hinbekommen, aber es ist immer eine Reise wert. Und wir haben ja auch die Zuschauer schon ein bisschen angeteasert, dass wir nochmal diese Saisonabschlussfolge machen mit einem Storypost. Denn die lange Saison ist zu Ende. Die Ligen haben ihre Meister gefunden. Die Champions League Krone wurde vergeben und nun steht noch eine Weltmeisterschaft ans Haus. Also noch lange nicht Schluss, es sei denn natürlich, wie wir, man ist Italiener. Wir blicken heute aber auf die Saison 2025-26 zurück und schauen einmal, was wir in unserer Saisonprognose von vor einem Jahr eventuell schon haben kommen sehen und wo wir möglicherweise auch komplett daneben lagen und unserem Ruf als Podcast der steilen Thesen wieder allemal gerecht wurden. Starten wir direkt rein in die letzte Folge für die Saison 2025-26. Andiamo! Die gute alte Saisonprognose, du kennst es, vielleicht erinnerst du dich auch noch, was du hier und da getippt hast. Ich fand es ganz spannend, in der Recherche zu dieser Folge nochmal zu gucken, gerade was wir irgendwie als Hot Take hatten oder wen wir als Überraschung oder Enttäuschung der Saison gesehen haben. Und ja, würde sagen, wir gehen das Ganze einmal durch und starten mit dem, wo wir einfach beide recht hatten. Letztendlich bist du happier damit, dass du recht hattest als ich, aber wir beide haben den Meister richtig getippt, Inter Mailand. Wieso warst du dir vor der Saison schon so sicher, dass es eintritt?
Naja, wir waren letztes Jahr sehr, sehr knapp dran an Napoli. Und naja, sagen wir so, dass ein Conte oft im zweiten Jahr nicht mehr so performt. Das steht eigentlich jetzt auch schon ja, in jedem Buch geschrieben. Und deswegen haben wir gedacht, ja, dieses Jahr wird's was. Ich habe die Konkurrenz mit Juventus und Milan nicht so stark gesehen. Die einzige Sorge, die ich bei Milan hatte, war einfach, dass sie überhaupt keine Doppelbelastung haben und dass sie einen Allegri geholt haben, der das Ganze mit einem wirklich einem äußerst unattraktiven Fußball irgendwie zu einem Titel verwursten wird. Ja, aber ich habe ein Lachen im Gesicht. Das Ganze war wohl nix.
Darüber bist du froh, dass du nicht recht hattest in deiner Prognose.
Ja.
Aber genau das tatsächlich, ich hatte nochmal reingeschaut und da sagtest du auch, dass eben diese fehlende Doppelbelastung für Milan oder Dreifachbelastung, ne, weil die Coppa, klar, müsste ja spielen, aber durch den fehlenden europäischen Wettbewerb Milan eben einen großen Vorteil im Rennen um den Scudetto haben wird. Und tatsächlich muss man ja sagen, klar, sie waren die ganze Zeit oben auch mit dabei, aber du hast nicht wirklich gemerkt, dass beispielsweise Inter auf drei Bühnen gleichzeitig getanzt hat und Milan eben nur eigentlich in der Serie A ran musste und ein bisschen Coppa. Fand ich schon bemerkenswert, dass Milan doch so wenig daraus gemacht hat. Ich erinnere mich daran, als wir bei Juve ein Jahr europäisch raus waren durch den Punktabzug, sind wir das Jahr drauf halt in die Champions League gekommen. Waren wir aber eigentlich rein punktetechnisch auch in der Saison, wir sind ja sozusagen nur aus den europäischen Plätzen durch den Punktabzug gezogen. Also ich finde immer wieder erstaunlich, wie das dann doch am Ende gar nicht so ein großer Vorteil ist. Also jedenfalls im Endresultat, damals bei Juve, jetzt bei Milan, dass dieser europäische Wettbewerb weggefallen ist. Das finde ich jedes Mal aufs Neue überraschend.
Ja, weil Milan und Juve dann trotzdem schlecht waren. Also das,
genau,
das,
aber also so gerade dieser Punkt, weniger Spiele zu haben, kann ja hier und da für ein paar Punkte mehr sorgen, weil du eben nicht unter der Woche ran musst. Aber irgendwie war das Niveau ja kontinuierlich gleich. Also ob man jetzt europäisch da wie im Vorjahr gespielt hätte oder nicht.
Ja, das liegt, also sagen wir so, ich glaube, dass wenn da wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen wäre, wenn du sagst, du hast wirklich unter Anführungszeichen eine Saison, wo beide Mannschaften ungefähr gleich gut sind, hast du ganz, ganz sicher einen ganz klaren Vorteil. Allein was die Verletzungen betrifft, wenn du eben nicht so oft ran musst. Und ich habe gleich anfangs Conte ein bisschen gebasht, eben mit, ja, die zweite Saison wird nichts. ich muss ihn da wirklich leicht im Schutz nehmen. Ich weiß nicht, hast du das Interview zwischen Conte und De Laurentiis gesehen, wo sie da eigentlich fast gestritten haben, wo De Laurentiis gesagt hat, hätten wir nicht so viele Verletzte gehabt, wären wir Meister. Conte sagt, nein, nein, Inter war schon besser. Ich muss De Laurentiis da einen kleinen Punkt geben. Wirklich einen ganz einen kleinen Punkt hat er, weil die hatten wirklich viel Verletzungspech, Napoli. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das wäre nicht so gravierend gewesen, wenn sie ja nicht so Doppelbelastung gehabt hätten.
Ja, aber was erwartest du am Ende? Ne? Du hast einen De Laurentiis und einen Conte, beide sehr große Sturköpfe. Natürlich, und das ist wieder typisch De Laurentiis, er schiebt es immer auf andere. Also ich glaube, in seinem ganzen Leben hat De Laurentiis noch nie gesagt, dass Napoli für irgendetwas mal nicht zu gut, gut genug war oder sonst was. Es sind immer andere schuld, es sind andere Mannschaften, es sind Schiedsrichter, es ist das System, keine Ahnung. Und während Conte da doch ein bisschen mehr Realist ist. Und ich glaube auch, weil er auch eine Inter-Vergangenheit mittlerweile hat, hat er versucht, das Ganze ein bisschen bescheidener einzuordnen. Natürlich ist es ein Nachteil, wenn du verletzt bist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Gefahr, verletzt zu sein, hat jede Mannschaft. Und ich glaube, wenn ein Antonio Conte sagt, selbst mit den Spielern wären wir am Ende nicht vor Inter gelandet, dann ist das, glaube ich, auch eine sehr ehrliche Einschätzung.
Das glaube ich auch.
Die ein De Laurentiis eben leider oftmals fehlt in seinen Einordnungen, weil ja, der Mann ist Napoli und blickt alles durch die Neapel-Brille, während Conte ja mittlerweile durch verschiedene Brillen und verschiedene Vereinssichten eben ein etwas neutraleres Bild, glaube ich, hat, als jemand, der wirklich einfach nur für einen Verein lebt, wie bei De Laurentiis.
Nein, bin ich vollkommen bei dir. Hat er auch Interverletzte, also so ist es ja nicht.
Eben, gesagt, wir hatten auch ganz viele und trotzdem sagen wir jetzt nicht, wir wären in die Champions League gekommen, wenn das und das. Vielleicht und vielleicht auch wahrscheinlicher, aber du musst damit arbeiten, was du hast. Und letztendlich hattet ihr dann auch den breiteren Kader. Das ist etwas, was man De Laurentiis ankreiden kann, dass der Kader vielleicht dann nicht breit genug war.
Ja. Wobei ich den Napoli gerade eigentlich auch aktuell ziemlich aufgebläht finde. Das Ding ist halt, man hat sich auch viel zu sehr auf Lukaku verlassen, hat sich aber dann mit Heul und recht schnell einen sehr, sehr guten Ersatz gefunden, muss ich sagen, der recht gut und schnell gezündet hat. Beziehungsweise, ja, es ist vielleicht auch konnte es Trainingsmethoden, die Spieler doch ein bisschen, ja, sehr, sehr zu fordern und sehr, sehr zu schaffen. Ja.
Ich glaube, Antonio Conte ist der Felix Quelix Magath Italiens. Also der Mann war auch erfolgreich, aber die Spieler haben unter dem gelitten. Und das ist ja auch der Grund oder einer der Gründe, warum auch Conte in der zweiten Saison oder manchmal auch der dritten Saison dann eben einbricht. Weil die Spieler, er kann die mitnehmen, er kann sie packen. Und das kann dann und führt eben auch häufig zu Titeln. Aber die sind auch irgendwann ausgebrannt durch die Trainingsmethoden. Das hält scheinbar der Sportler, Körper nicht durch, 2-3 Jahre unter Antonio Conte zu trainieren. Und dann kommt auch immer der klassische Wechsel, auch wegen Sturköppen wie ihm. Aber finde ich immer ganz, ganz interessant so zu sehen. Du hast jedenfalls Napoli aber sehr weit oben eingeordnet. Wir beide haben die Top 3 gleich gerankt. Wir haben gesagt, Inter wird Meister, Vizemeister Juve und danach folgt Neapel. Gut, Juve müssen wir nochmal gleich, glaube ich, separat sprechen. Ansonsten genau, Napoli dann eben die Vizemeisterschaft geholt. Da lagen wir eigentlich in unserer Prognose ganz gut mit dabei. Sogar besser, als wir gedacht haben. Ich bin dann mit Milan auf Platz 4 gekommen. Der Roma und Lazio. Dass letztendlich alles am Ende auch noch knapp war zwischen Juve, Milan, Roma, würde ich sagen, haben wir schon ganz gut prognostiziert. Am Ende war es der letzte Spieltag, der das alles nochmal durcheinander gewürfelt hat. Also in den Top 6 haben wir sehr, sehr gut eigentlich gelegen, bis auf Lazio. Die haben wir etwas besser gemacht in unserer Prognose, als sie dann doch letztendlich eben waren.
Ja, sind wir jemals schon so gut gelegen mit unserer Prognose?
Das habe ich mich auch gefreut und ich würde einfach mal aus dem Bauchgefühl sagen, nein. Also ich glaube, wir waren schon sehr, sehr gut im Ranking diesmal, obwohl man sagen muss, wir haben Diesmal nicht die Top 7 gerankt mit Conference League Platz, sondern nur die Top 6. Und dadurch, dass Bergamo tatsächlich nicht so performt hat und damit gemischt hat, sind wir, glaube ich, einfach ja, ziemlich gut dieses Mal gewesen. Aber ich glaube, so gut waren wir noch nicht.
Glaube ich auch nicht. Vor allem hatten wir beide noch nie, glaube ich, den Meister. Vor allem beide hatten wir, glaube ich, noch,
haben
wir noch
nie. Ich hatte auf jeden Fall schon mal den Meister, aber ob wir den beide gleichzeitig hatten, weiß ich nicht. Ich glaube, einmal hast du sogar auf Napoli oder Milan getippt, wo ich auf Inter getippt habe und dann seid ihr es auch geworden. Ich glaube, damals hast du auf Milan getippt. Aber das war vielleicht auch der Pessimist in dir, der das gemacht hat.
Das kann sein. Das kann sein.
Ja, wirklich, was, wenn ich eins diese Saison gelernt habe, durch Fußball gucken, sowohl in der Serie A mit Juve als auch in der Bundesliga bei St. Pauli, wenn du nichts erwartest, kannst du nicht enttäuscht werden. Ich habe festgestellt, doch, kann man. Man kann nichts erwarten und trotzdem enttäuscht werden. Von daher freue ich mich dann einfach, dass ich wenigstens ein Ranking richtig getippt habe und ein bisschen Ball-Knowledge wenigstens habe.
Bitte, bitte, gerne weiter so. Also von mir aus kann es gerne so weitergehen.
Ja, nee, wenn ich das wirklich vorhersagen könnte, dann starte ich einfach aus Prinzip nächstes Jahr mit einem anderen Team ganz oben. Ich wüsste auch schon welches.
Okay, verstehe.
Dann die Absteiger. Erinnerst du dich noch, welche Mannschaften du getippt hast? Kleiner Reminder, am Ende abgestiegen sind tatsächlich Cremonese, Verona und Pisa auf dem letzten Platz. Weißt also du noch,
Pisa ich defin-
ob du welche
Pisa
richtig
habe
hattest?
Pisa habe ich von Anfang an unten gesehen. Haben auch eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht Serie A-tauglich sind. Auch mit, ich sage ja mal, mit dem Material, das sie geholt haben, Spielermaterial. Ja, ich glaube, da waren die Ambitionen jetzt auch nicht die größten. Also Pisa habe ich gesehen.
Dann Pisa ist auch korrekt.
Dann habe ich
Pisa Lecce, haben wir beide richtig.
Seit Jahren runter. Seit Jahren
die Lecce runter. Als letzter. Du hast gesagt, Lecce wird letzter.
Ja, das war wohl nix, der Tipp. Und ja. Cremonese oder Verona?
Du hattest Verona noch dabei.
Okay.
Heißt, du hast 2 von 3 richtig gehabt mit Verona und Pisa. Lecce am Ende Viertletzter geworden, dementsprechend raus aus den Abstiegsplätzen. Ich hatte ebenfalls recht mit Verona und Pisa. Lecce hatte ich auch. Also wir hatten tatsächlich die 3 gleichen Teams, allerdings in einer etwas anderen Rangordnung. Du hast Lecce auf den letzten gemacht, ich auf den drittletzten. Also da war ich vielleicht einen Tick näher dran, aber grundsätzlich 2 von 3 Absteigern und ziemlich genau die Top 6. Gesamtmeister ist bisher sehr, sehr strong. Mhm. Und steile Thesen waren da jetzt bisher noch nicht dabei, aber ich würde sagen, ein bisschen Ahnung haben wir vielleicht von der Liga.
Sieht so aus.
Dann würde mich jetzt interessieren, erinnerst du dich noch, wer für dich die Überraschung der Saison wird? Das war ein Team, das du eben schon genannt hast, auf einen der Abstiegsplätze.
Ja. Ich habe Cremonese mehr zugetraut.
Bingo.
Vielleicht war da der Fußballromantiker ein bisschen dabei. Mit Jamie Vardy, einem Bascherotto und einem Audero.
Genau.
Das hätte ich mir ein bisschen romantischer vorgestellt. Ja, hat kurzzeitig ja gar nicht so schlecht funktioniert und dann hat sich doch wieder die Normalität.
Jamie Vardy, das war schon eine coole Geschichte, aber irgendwie passte er dann doch nicht so ganz mit seinem Spielstil nach Italien wie nach England. Also klar, da kommt noch das Alter hinzu, aus der Prime ist er sowieso raus. Aber klar, wäre eine coolere Geschichte gewesen, wenn das mal ein bisschen besser geklappt hätte. Aber am Ende, nicht abgestiegen. Und ich glaube, das war das Saisonziel von Cremonese. Dementsprechend, glaube ich, kann man in dem Hause dort in Cremona schon von einer erfolgreichen Saison sprechen.
Du, definitiv. Und er hat auch 7 Tore geschossen. Und da gibt es ganz andere Superstars in der Serie A, die das nicht geschafft haben, mit deutlich besseren Teams.
Und damit hast du eigentlich auch schon die perfekte Überleitung gemacht, denn meine Überraschung der Saison hat deutlich weniger getroffen, als ich dachte. Ich hatte nämlich gesagt, ich glaube, dass Ciro Immobile einfach in Italien nochmal anders funktioniert bei Bologna. Ja, ich glaube, zwei Tore, zwei Torvorlagen sind weniger Scorer, als Jamie Vardy allein für Cremonese gemacht hat jetzt. 4-7 und das waren nur die Tore. Ja, schade. Also ich glaube, bei der Überraschung der Saison lagen wir dann doch beide nicht nur knapp daneben, sondern doch ein ordentlich. Das war eine steile These. Das war eine richtig steile These.
Zu steil.
Zu steil, aber wir müssen ja irgendwo auch unserem Ruf gerecht werden. Die Enttäuschung wiederum ist bei dir Atalanta gewesen. Du hast gesagt, Juric wird dort nicht funktionieren. Atalanta wird nichts, aber auch gar nichts, Zitat Ende, mit der Champions League zu tun haben. Und am Ende landen sie auch auf dem Conference League Platz. Nicht ganz verkehrt also.
Ja, also ich weiß nicht, was da der Vorstand von Atalanta oder irgendwelche Leute, die da was zum Entscheiden haben, bei dieser Entscheidung gesoffen haben. Also einen Juric, der ja mit Allegri Hand in Hand geht und einfach irgendeinen destruktiven 1-0 Fußball seit Jahren fabriziert, zu einem Atalanta geben, die seit Jahren darauf aufgebaut sind, ja, wir bekommen 4 Tore, aber wir schießen 5, ist halt Harakiri. Und da muss man kein Fußballexperte sein, da kann man, weiß ich nicht, ein Sportfischexperte sein und weiß, dass das nicht aufgeht.
Ja, ich war am Ende dann doch auch überrascht. Das hat sich jetzt nicht wirklich ausgezahlt, die Entscheidung im Sommer von Atalanta. Am Ende, ich glaube, 12 Punkte Abstand auf einen Champions-League-Platz, auf Como, auf der 4, ist dann doch sehr, sehr deutlich an den Ambitionen vorbei, was man sich mit Gasparini über die letzten Jahre auch aufgebaut hat. Ich würde aber sagen, grundsätzlich, Atalanta wird daraus lernen und auch stärker wieder zurückkommen. Aber deine Saisonprognose? Nailed it.
Ja.
Kannst du dich erinnern, was meine voraussichtliche Enttäuschung der Saison war? Ich hatte einen Spieler genannt, wo ich glaubte, dass der zwar eine okay Saison spielen wird, allerdings die Erwartungshaltung und der Hype viel zu groß gemacht wurde um diesen Neuzugang. Und er dem einfach nicht gerecht werden kann, auch aufgrund von Verletzungsanfälligkeit.
Du hattest zu 100% recht. Wir reden hier von Kevin De Bruyne.
Na, bingo, also, check auf der Karte. Check.
Wirklich. Da dachte ich mir auch, ich glaube, das habe auch ich damals in der Folge gesagt, der hat wirklich keine Saison gehabt, woran man nicht wirklich ausgefallen ist. Und dann eine tödliche Kombination, eine neue Liga, er ist doch jetzt wieder um ein paar Tage älter geworden, dann noch einen Antonio Conte als Trainer, das funktioniert nicht. Und ja, da hast du den Nagel ziemlich am Kopf getroffen mit der Prognose.
Wenn wir jetzt gerade über die Überraschung und Enttäuschung der Saison sprechen, klar, also die Enttäuschung haben wir beide gut genailed. Ich würde sagen, damit bleiben wir auch eigentlich bei unserer Aussage. Wer ist denn aber für dich jetzt die Überraschung der Saison? Weil Cremonese war es nicht, bei mir war es Immobile, lag ich auch daneben. Wer würdest du denn jetzt retrospektiv nach der Saison als die Überraschung bezeichnen?
Bezogen auf Mannschaft oder von einzelnen Spielern?
Wie du möchtest. Was hat dich einfach die, oder wer, welche Mannschaft, welcher Spieler, welcher Trainer vielleicht auch, hat dich diese Saison doch überrascht im positiven Sinne? Begeistert vielleicht auch?
Ja, gut, das ist jetzt nicht allzu schwer, das zu sagen, aber es ist einfach.
Gattuso.
Ja, Gattuso und Allegri. Nein, es ist natürlich Como. Ist jetzt kein Hot-Take, aber man hat schon gesehen, das ist ein sehr gutes, gesundes und zukunftsorientiertes Projekt, was die da gestartet haben. Aber dass die das so durchmarschieren. Und wenn wir sich ganz ehrlich sind, es gab Spiele von Como, mir bleibt da einfach dieses Spiel gegen Milan noch in Erinnerung, dass sie dann mit 0 Punkten abgeschlossen haben, aber wo die durchgehend das bessere Team waren. Ich glaube, sogar 3-mal Aluminium getroffen haben. Also, die hätten sogar mal 3. Platz mitspielen können. Die hatten nämlich auch Pech, muss man auch sagen. Auch gegen Inter ein Spiel, wo die richtig, richtig stark waren. Also, und wenn du jetzt diesen Kader anschaust und du zeigst vielleicht einen nicht so Serie-A-affinen Menschen die Kaderliste vom Como, der sagt, ja, wer ist das jetzt? Die 2, 3 Altstars, die kenne ich da drinnen. Aber das ist hat Hand und Fuß, was da gemacht wird. Und ja, sowas muss man auch respektieren, dass da nicht wahllos irgendein Scheichclub gekommen ist oder die nicht so einen Scheichclub mutieren, wo einfach irgendwelche Namen wie Kraut und Rüben zusammengekauft werden, sondern wirklich, wirklich ein sehr gutes, ambitioniertes Projekt entstanden ist.
Ja, natürlich, die Finanzspritze ist natürlich da, grundsätzlich aber sehr gesund aufgebaut und ja, wie du sagst, keiner von uns hatte sie auf dem Schirm. Klar, irgendwie Como wird auf lange Sicht irgendwie mal in Europa mit dabei sein. Das war einem irgendwie schon klar, auch einfach, wenn man die Entwicklung in Italien mit einbezieht. Dass es jetzt aber schon soweit ist, dass sie jetzt sogar schon in die Champions League gekommen sind, das ist wirklich die Überraschung auch für mich gewesen und hatten wir beide absolut nicht auf dem Schirm. Ja, Hut ab. Letztendlich, ich muss es ja auch aus Juve-Perspektive sagen, wir haben es nicht geschafft, Como zu schlagen. Und dann landen sie eben am Ende des Tages auch vor allem in der Tabelle. Klar, man hätte mit anderen Punkten, die man hier und da verloren hat, wäre man locker auch vor Como gelandet. Aber letztendlich haben sie es einfach gut bis zum Ende durchgespielt und werden, glaube ich, nächstes Jahr das schönste oder am schönsten gelegene Champions-League-Stadion des Wettbewerbs stellen.
Hundertprozentig. Hundertprozentig wird wahrscheinlich auch immer ausverkauft sein, weil es ja nicht allzu groß ist. Aber ja, und ich, vielleicht kann Como so eine Überraschung sein wie Atalanta 2019. Ich glaube, 2019 war die Saison, wo Atalanta in der Champions League auch ziemlich, ziemlich rasiert hat. Vielleicht, also ich gönne es ihnen, ich sage es da ganz ehrlich, so wie es ist. Fabregas hat sich ein bisschen unsympathisch gemacht bei mir mit seinen Aussagen. Vor allem auch, wenn er eigentlich einen Wechsel zu Saisonanfang jetzt eigentlich gar nicht so abgeneigt war, wo dann nur der Eigentümer den Riegel vorgeschoben hat. Aber ja, ich gönne ihnen trotzdem wirklich das Beste und hofft auch, dass sie nächstes Jahr international in der Champions League die Liga ja, anständig vertreten.
Ich denke auch mit Como könnten wir da so ein Team haben. Juve und Milan haben sich ja die letzten Jahre leider nicht sonderlich gut präsentiert in der Champions League. Inter jetzt im letzten Jahr auch nicht mit Ruhm bekleckert, von Napoli mal ganz abgesehen. Aber so ein junges, frisches Team kann Spaß machen. Ich sage aber, das steht und fällt wirklich mit der Personalie Nico Paz. Ich glaube, Como wird gute Transfers im Sommer so oder so tätigen, aber schon, man weiß es ja oder man merkt es auch, dass das Grundgerüst schon um ihn aufgebaut ist und sollte Real Madrid sich entscheiden, ihn eben jetzt schon zurückzuholen, was damit zu tun haben wird, ob neuer Trainer José Mourinho ihn einplant, das ist bei mir noch 50-50, wie ich dazu stehe, ob er es tun wird. Ich kann mir vorstellen, dass man ihn noch ein Jahr bei Como lässt. Das wurde ja auch schon klargestellt vom Verein. Also Nico Paz geht nicht zu Inter Mailand, geht nicht zu einem anderen Team. Er wird entweder zurück zu Real Madrid gehen oder nochmal ein Jahr bei Como. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt, weil Como Champions League spielt und sie ihn dort entfalten lassen können und dann mit Champions League-Erfahrung irgendwann ins Team selber integrieren werden. In der spanischen Hauptstadt.
Leider. Ja, nein, muss ich dir leider
sagen. Ja, wieder Name für Italien weg, ne?
Ja, ein Name weg. Er spielt nicht beim besten Verein in Italien oder er wird wahrscheinlich nicht wechseln. Das sind die Bemühungen seitens der Argentinier von Inter anscheinend doch vergebens gewesen. Ja, schade. Trotzdem alles Gute, Como.
Ja. Schauen wir auf jeden Fall mal, wie das nächstes Jahr wird. Das Trikot ist ja auch schon veröffentlicht worden für die nächste Saison. Und das ist wirklich ein Banger. Also ihr da draußen, wir werden es nochmal in die Story posten. Aber schaut es euch an. Es ist ein schönes, klassisch blaues Trikot. Es hat einen blauen Kragen und dann ganz viele am Ärmel und am Kragen grün-weiß-rote Applikationen in den Nationalfarben eben. Darauf ein Champions-League-Patch. Eventuell hat sich mein Geldbeutel da mal gemeldet und gefragt, ob dann eine Möglichkeit bestünde, sich das nächstes Jahr zuzulegen. Vielleicht auch mal einen Trip nach Como. Warum nicht?
Ja.
Torschützenkönig. Bingo-Karte rausholen, Björn. Können wir beide abhaken. Aber leider nicht im Sinne von, dass wir recht hatten. Abhaken, nämlich weil wir beide gedacht haben, Markus Thüram wird der Capocannoniere della Serie A. Am Ende ist es knapp nicht Thuram mit 13 Toren, sondern sein Sturmpartner Lautaro Martinez, 17 Tore. Ich glaube, lange nicht mehr einen Torschützenkönig in Italien gehabt mit so wenig Toren im Vergleich. Was aber natürlich auch daran liegt, dass ihr euch die auch aufgeteilt habt, ne? Also 13 Thuram, 17 Martinez und dann gab es ja hier noch ein paar andere bei euch, die wussten, wo das Tor steht.
Ja, das war auch definitiv eine Stärke von Inter diese Saison, dass man nicht ganz so abhängig war von einem. Wobei man schon sagen muss, du hast schon gemerkt, Lautaro war ja verletzt. Da hat er dann doch auch gefehlt. Aber Thuram, ich weiß nicht, du hast irgendwie diese Saison das Gefühl gehabt, ich meine, er war ja auch verletzt, hat ja auch insgesamt, glaube ich, 8, 9, 10 Spiele versäumt. Und du hast bei ihm lange Zeit das Gefühl gehabt, der ist noch nicht bei 100%. Die Verletzung, ja, schmeißt ihn noch zurück. Und ja, deswegen ist es vielleicht auch nicht geworden. Aber ja, ich kann mich nicht beschweren, du, solange der eine trifft oder der andere trifft und der eine verletzt, dafür der andere trifft, alles gut, das passt schon. Dafür haben wir einfach einen Spieler gehabt, der recht gut Assist geben hat können, ja.
Ja, dann würde ich sagen, Markus Thuram am Ende übrigens auf Platz 4 gelandet, waren wir auch nah dran, obwohl ich sagen muss, das ist ein bisschen weniger impressive, das zu prognostizieren, dass der Mann weiß, wo ein Tor steht, ist glaube ich allen bekannt, selbst die Serie A nicht regelmäßig verfolgen. Weißt du noch, was wir für Kategorien hatten? Wir haben noch 2 Kategorien offen.
Ja, wir hatten die Trainerentlassung.
Korrekt, was hast du gesagt?
Da habe ich ziemlich daneben gehabt. Vor allem als erste Trainerentlassung habe ich nämlich Fabio Grosso genannt.
Der Mann hat die Saison zu Ende gemacht.
Der hat die zu Ende gemacht. Hat dann ein bisschen in die Spur gefunden, hat das dann gar nicht so schlecht gemacht. Aber eine Zeit lang hat es halt doch ein bisschen Vogelwild ausgesehen, was der Herr da verbrochen hat. Vor allem zum Saisonanfang, ne? Weil Sassuolo war definitiv kein Team, das nur ansatzweise irgendwie ausgelegt war, da als Aufsteiger gleich wieder abzusteigen. Ne?
Ja, aber ja, keiner von uns hat aber man muss auch sagen, keiner von uns hat Sassuolo direkt wieder auch in den Abstieg getippt. Ne? Ja. Also die Ambitionen des Clubs sind halt auch schon klar. Am Ende Platz 11, solides Mittelfeld. Ich denke mal, da kann man sehr gut als Aufsteiger mit umgehen und drauf aufbauen nächstes Jahr. Ich sehe nämlich auch nächstes Jahr nicht auf dem Abstieg.
Nein, also Sassuolo hat da einfach mal eine rabenschwarze Saison gehabt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir Sassuolo die nächsten Jahre wieder genau auf ihren Lieblingsplatz, Platz 11, sehen werden. Also die positionieren sich ja Saison für Saison zwischen, wenn es gut läuft, zwischen 9 und 14. Also die sind schon sehr, sehr oft genau da anzufinden, wo sie jetzt sind. Und ich glaube, an das können wir sie wieder gewöhnen. Eine absolute tote Atmosphäre bei Heimspielen von Sassuolo. Fans, die, weiß ich nicht, so agieren, als wären sie irgendwie auf einem Schachturnier. Aber gut, willkommen zurück.
Am Ende finde ich aber auch wiederum spannend, dass es jetzt das zweite Jahr in Folge schon ist, wo ein Schwergewicht ist vielleicht ein bisschen großes Wort, gerade in Bezug auf Sassuolo, aber irgendwie doch ein etabliertes Team aus der Serie A mit einer schwachen Saison abgestiegen ist, beziehungsweise dieses Jahr es gerade noch verhindert hat mit der Fiorentina. Die standen ja auch lange ganz unten im Keller, haben sich am Ende auf Platz 15 retten können und dann doch recht deutlich mit 8 Punkten Vorsprung vor Cremonese eben auch nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt.
Ich habe ihnen aber den Abschied nie zugetraut, sage ich es ganz ehrlich. Die haben das Spielermaterial, die haben einfach wieder eine Spur finden müssen. Die haben auch viele Niederlagen echt bitter erhalten, wo sie wirklich unentschieden oder einen Sieg verdient gehabt hätten. Und dann noch Milan eine mitzugeben. Das Spiel gegen Milan war Wahnsinn, wo es dann noch wirklich, glaube ich, Florenz trifft, glaube ich, in der 94. noch die Latte aus 3 Meter und davor auch nochmal Aluminium. Also die hatten viel Pech auch. Aber ja.
Muss man halt auch mit umgehen.
Ja. Ich meine, bin aber auch froh, dass sie nicht abgestiegen sind. Also ich finde, Ja, du bist Juventus-Fan.
aber ja, sie gehören in die Liga, aber der HSV gehört theoretisch auch in die Bundesliga und ich hätte sie gern wieder unten. Also es gibt ja immer eine neutrale Sicht und eine Fanperspektive.
Ja, okay.
Ich glaube, da stimmst du mir zu. Ich glaube, du würdest Juve auch gerne absteigen sehen, aber dann würde dir auch etwas fehlen in Italien.
Nein, ich würde Juve nicht, und das meine ich ernst, ich möchte den in der Liga haben, ich möchte den Derby d'Italia haben. Da, wo Juve jetzt ist, da können sie gerne bleiben, damit habe ich kein Problem. Vielleicht doch, ja.
Damit stehst du alleine da mit der Meinung hier, aber okay.
Nein, aber ich gönne wirklich keinen Abstieg. Das meine ich wirklich ernst. Machen vielleicht viele andere Inter-Fans oder würden viele Fans in meiner Situation machen. Ich tue es nicht. So wie es ist, so kann es bleiben.
Ich muss tatsächlich sagen, wenn wir jetzt schon beim Thema Juve sind, Katastrophensaison. Sah zwischendurch ja gut aus und am Ende hat auch nicht viel für Champions-League-Plätze gefehlt. Aber man hat es aus der Hand gegeben, gerade dann eben auch im Spiel gegen Florenz, wo man nur unentschieden gespielt hat, beziehungsweise, nee, sogar verloren. 2-0. Zwei Tore wurden uns sehr aberkannt. Das erste, warum auch immer. Aber ja, am Ende hat es nicht gereicht. Man hat alle Ziele verfehlt. Ich mache mir besonders Sorgen, was das für gewisse Personalien bedeutet. Man hat zwar mit Kenan Yildiz verlängert, aber eine verpasste Champions League kann natürlich hier auch nochmal für Überlegungen sorgen, einen Spieler vielleicht doch abzugeben. Womit ich eben einfach ein Problem habe, ist, dass Juve seit Jahren versucht, wieder ranzukommen, Spieler hat, die nicht in ein Juventus-Team gehören, wenn man es wirklich so betrachtet. Am Ende sind es vielleicht 3 oder 4 Spieler, die wirklich die Qualität haben, bei einem Juventus zu sein. Und drumherum hat man viele Spieler, wo du sagen würdest, wenn du vor 10 Jahren irgendwie auf den Juve geguckt hättest, oder 20 und 30 und so weiter, die haben da gar nichts zu suchen von der Qualität. Aber man muss halt auch mit der Situation umgehen, wie es gerade ist. Aber man hat immer diese 3, 4 guten Spieler, wo man sagt, okay, und wenn wir die halten und wenn wir darum was aufbauen und von Jahr zu Jahr vielleicht hier und da auf anderen Positionen verbessern, dann kommen wir wieder in diese Position rein, in der wir waren, auf die wir gehören. Und dann springen einem diese Spieler wieder ab oder man verkauft sie, weil man dann wieder den wirtschaftlichen Aspekt wichtiger sieht als den sportlichen. Und ich habe das Gefühl langsam, wirklich seit Jahren, wo man nicht um die Meisterschaft mitspielt, dass es von Jahr zu Jahr auch schwieriger wird, wieder anzuknüpfen, wenn man mittlerweile einfach irgendwie nur noch der Produzent von Spielern für die Liga-Konkurrenten ist und nicht mehr selber so richtig oben angreift. Und genau das Problem siehst du jetzt auch wieder. Du verpasst die Champions League und du läufst wieder Gefahr, die einzigen 3, 4 guten Spieler, die du hast, und das ist ein Contessao, das ist ein Yildiz, irgendwie wieder zu verlieren. Du hörst Cambiaso zu Real Madrid, du hörst Thuram soll weg, dann hörst du von Spielern, die irgendwie kommen sollen, die Juve helfen sollen. Die gehen alle nicht zu Juve, wie beispielsweise Bernardo Silva, der sich jetzt mit Atletico einig ist, weil es ohne Champions League auch nicht attraktiv ist. Und ich habe so langsam das Gefühl, man ist in einer Spirale gefangen, aus der man sich wirklich noch nicht in naher Zukunft befreien wird, um wieder da anzuknüpfen, wo man hingehört und wo man hin möchte. Ich sehe da wirklich nicht Ruhe sich in die Zukunft. Ist halt einfach so.
Ja. Auch, ich sage mal, dass der finanzielle Aspekt, der auf jeden Fall gegeben ist, kann wirklich vielleicht dazu führen, dass man eben einen der genannten Spieler abgeben muss. Man muss aber auch sagen, absolute Scheiß-Transferpolitik die letzten Jahre.
Ja, du hattest aber auch nie ein richtiges Management. Du hattest nie ein richtig eingespieltes Management. Du hast einen Sportchef, der irgendwann während der Saison kommt. Also super viele Personalien, die auch nicht auf dem Niveau was zu suchen haben, geschweige denn irgendwie miteinander gearbeitet haben, hat man das Gefühl. Also allein da muss ja erstmal Struktur rein. Und Juve war ja immer dafür bekannt, sorry, dass ich dich gerade unterbreche, aber Juve war ja immer dafür bekannt, eine wirklich eine klare Struktur auf Führungsebene zu haben. Du hattest immer die Agnelli-Familie. Du hattest dann auch wirklich langfristig eigentlich immer mit Managern zusammengearbeitet, wie auch Marotta. Und du hast auch in der Regel bei Juve so gut wie nie Trainer während einer Saison entlassen. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, Trainerstuhl bei Juve ist ein Schleudersitz. Und du hast es auch vor der Saison schon gesagt und es ist auch eingetreten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du hast gesagt, du glaubst, Tudor wird während der Saison entlassen bei Juve. Das wird nicht gut gehen. Und wir hatten über die Personalie Tudor und Kivu gesprochen. Also wirklich zwei Ex-Spieler, bisschen Trainererfahrung, die beide aber ein relativ großes Schwergewicht vom Namen übernehmen. Und ich hatte dir auch damals gesagt, ich glaube, einer wird funktionieren und der andere wird krachend scheitern. Eher Kivu als Tudor. Und so ist es ja auch gekommen. Und ich frage mich halt, ihr landet eben diesen, in Anführungszeichen, Glücksgriff. Und wir vertun uns auch wieder bei der Personalie. Und das ist irgendwie mittlerweile ein Muster. Also ich glaube, ohne strukturiertes Management an der Spitze wird sich auch die nächsten Jahre nichts ändern. Und jetzt bin ich mal gespannt, was im Sommer passiert. Ich meine hier hilf mir mal ganz kurz, Giuntoli, den wir von Napoli losgeeist haben, ist ja auch schon längst wieder weg, der soll jetzt woanders wieder einsteigen. Du hattest einen Arrivabene, der was auch immer geleistet hat. Also du hattest super viele Namen einfach drin, es kommt keine Ruhe in den Verein. Und bis das nicht geklärt ist, glaube ich, brauchen wir uns auch nicht leider sportlich mit Juve auseinandersetzen, weil da passiert alles nur von oben. Und wenn da nicht Ruhe reinkommt, dann brauchen wir über die nächste Saison auch nicht über Champions-League-Aspirationen zu sprechen.
Wie siehst du die Trainersituation?
Bei Juve? Mhm. Ich bin grundsätzlich auch immer ein Freund davon, nicht den Trainer dauernd zu wechseln. Es hat alles angefangen schon mit Pirlo. Da war ich schon der Meinung, man hätte ihm die Zeit geben sollen, weil, ich meine, er hat immer in die Coppa Italia geholt und Sarri hat ja noch irgendwie ein Scudetto da geholt und trotzdem waren das dann Trainer, die am Ende der Saison dann weg waren, was eigentlich schon Juve untypisch ist. Und ich bin deshalb auch ein Freund davon zu sagen, man macht auch mal mit einem Trainer länger weiter als ein Jahr. Ich meine, Spalletti hat auch erst in der Saison übernommen. Den Mann mal im Sommer arbeiten zu lassen, halte ich auf jeden Fall für richtig. Ich bin grundsätzlich kein großer Spalletti-Fan. Der Fußball war katastrophal, den er hat spielen lassen. Uninspiriert und erinnerte teilweise streckenweise an Allegri-Fußball, das dann aufgehört wurde, nach dem ersten Tor weiter drauf zu gehen. Am Ende spielt man unentschieden. Und
kann ich ein Lied davon singen?
Du kennst es mit Spalletti.
Ich kenne es, ja.
Von leider. Daher bin ich der Meinung, lass ihn weiter arbeiten, aber grundsätzlich bin ich kein Fan von ihm. Aber es muss mal wieder ein bisschen Konstanz rein in den Verein.
Also prinzipiell musst du mal anfangen, anständige Transfers zu tätigen. Weil wenn du es dir mal auf der Zunge zergehen hast, was da die letzten Jahre gekommen ist und gegangen ist, angefangen von einem Douglas Lewis, von einem Gonzalez, von einem Openda und wie die alle heißen. Das waren ja alles
riesige Summen. David und Openda, verrückte Transfers, ja.
Kopmeiners, das waren ja alles riesige Summen. Also wir reden hier von Transfers, die 30, 40, 50 Millionen Euro gekostet haben, die einfach alle beschissen waren. Die alle durch die Bank schlecht waren.
Und dann hörst du schon wieder Nachrichten, dass Spalletti wohl Douglas Luiz in den Kader für die nächste Saison einplant. Also dem nochmal eine Chance geben will. Und ich sehe, warum? Warum einfach nur?
Ja, du. Die Prediction für die nächste Saison, das macht man in einer eigenen Folge. Aber ich kann ein bisschen spoilern. Ich sehe Juve nicht als Titelanwärter.
Traurigerweise ich auch nicht.
Ja.
Nein, das wird noch weiter dauern. Aber je länger es dauert, desto mehr rutscht man eben zu einem Verein wie die Roma, die immer irgendwie mal, ja, die könnten sich fürs europäische Geschäft qualifizieren, aber Meisterschaft haben sie nichts zu tun. Und das ist eben nicht der Anspruch von Juventus Turin. Und solange aber oben keine Ruhe herrscht, wird sich das auch nicht wieder stabilisieren. Ich bin auch mal gespannt, es sind auch wieder so viele Positionen, die elementar sind für ein Team, gerade in Frage. Allein die Torwartposition, die Gregorio, wer ersetzt ihn? Ich kann mir vorstellen, am Ende kommt gar keiner und man macht weiter mit ihm. Es ist irgendwie alles drin. Heute lese ich Dibu Martinez, also den Torhüter von Argentinien, der mit seinen Trophäen obszöne Dinge macht. Den will ich auf gar keinen Fall im Verein haben, weil das ist so ein, das ist so ein Spinner. Der würde dem ganzen Ansehen wiederum auch wieder schaden. Und am Ende ist er jetzt auch nicht der grandioseste Torwart. Er spielt nicht umsonst bei Aston Villa und nicht oben. Aber ja, also ein Vicario ist da deutlich interessanter für mich als Juve-Fan. Ich glaube, um den kann man vielleicht ein bisschen was aufbauen, der hat CDA-Erfahrung. Mal von Tottenhams bescheidener Saison abgesehen, ist er einfach auch ein guter Torwart. Aber ja, wird sich zeigen. Alisson Becker wird es wohl nicht. De Gea ist irgendwie auch noch drin. Also keine Ahnung, welche Rentner wir jetzt wieder verpflichten wollen. Es sind alles jedenfalls Namen, wo du nicht das Gefühl hast, dass wir sie A bekommen, wenn mal ein guter dabei ist, wie Calafiori. Ganz verrückt, warum sollte der von Meister Arsenal zu Juve gehen? Noch glaube ich, dass am Ende die Spieler kommen, die einem wirklich weiterhelfen. Wir werden es sehen. Du sagst es selber, wir machen eine eigene Folge natürlich mit dem Ausblick zur neuen Saison und werden darüber sprechen. Jetzt für den Moment, glaube ich, belassen wir es erstmal dabei.
Reden wir über die nächste Sensation, den AC Milan, ha?
Den anderen. Das andere Schwergewicht, das die Champions League verbessert. Ja, am Ende ein Punkt vor Juve. Ich denke mal, wir haben diesmal richtig gute Karten, in der Europa League weit zu kommen, in Italien. Milan und Juve. Wenn man den Wettbewerb denn ernst nimmt. Wenn sie
ernst nehmen, ja.
Genau, wenn man ihn ernst nimmt. Ich glaube aber ja, weil ein bisschen Geld muss generiert werden. Und es fehlen die Champions League-Einnahmen. Dementsprechend ist, glaube ich, ein Weiterkommen in der Europa League allein aus dem finanziellen Aspekt für beide nicht uninteressant. Und sie werden es auf jeden Fall ernster nehmen, als Lazio es immer getan hat. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass man es wie Bologna und Rom sieht, als eine Chance auch mal wieder den Titel zu gewinnen. Ja, aber natürlich, glaube ich, brauchen wir nicht drum rumreden, dass in der Casa Milan, genauso wie, wie bei Juve, dass eine absolut desaströse, enttäuschende Saison ist. Und man sich einfach anderes ausgemalt hat.
Ich finde sogar, ich sage es doch ganz ehrlich, ich finde die Saison von Milan deutlich schlechter als die von Juve. Das sage ich da nicht, weil ich Inter-Fan bin und da irgendwie den Konsens aus der Stadt eins auswischen will. Und ich sehe da auch, die Situation von Milan sehe ich wirklich viel schlechter, weil die stehen ohne Trainer da, die wissen noch nicht, wie es weitergeht, die verhandeln da einerseits ein bisschen mit Rangnick, andererseits mit Oliver Glasner, wobei ich sagen muss, wenn sie die bekommen, denen Zeit geben, dann kann das was werden und das ist das Beste, was Milan passieren kann und dann sehe ich sie auch wieder wirklich weiter oben als ernstzunehmenden Konkurrenten. Vielleicht haben sie es jetzt geschalten, aber man muss ganz ehrlich sein, wir sind in Italien, wahrscheinlich kommt da wieder ein ausgelutschter Italiener von irgendwoher, irgendein Trainer, der eh schon 8 Teams trainiert hat und dann geht es so weiter. Und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum man einen Ibrahimovic noch immer in dieser Position lässt. Also dessen Kernkompetenz besteht ja wirklich einfach nur im Rückfallzieher im Swimmingpool zu machen und irgendwelche Highkicks an Boxsäcken zu verteilen, aber definitiv nicht in einer Managementposition. Ja, vielleicht warst du mal ein richtig guter Motivator in der Kabine. Vielleicht hast du Spieler so pushen können, dass sie über ihre Grenzen gegangen sind. Das traue ich ihm alles zu. Und er war definitiv eine absolute Maschine und ein Motivationsmonster. Aber du bist kein Manager. Und ich verstehe nicht, warum man den noch immer festhält. Hol einen Maldini zurück, gib den das Zepter oder mach einen kompletten Umbruch und hol einen Ralf Rangnick, wobei ich hoffe natürlich, dass der bei Österreich bleibt, und starte ein komplett neues Konzept. Aber der Weg von Maldini war ja prinzipiell kein schlechter. Und ja, was Milan da benannt hat, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und da hat mir ein Adrien Rabiot diese Saison auch richtig leid getan. Der Typ hat die Mannschaft gefühlt teilweise alleine getragen. Egal, ob das Balleroberung, Mittelfeld, irgendwie Ballverteilung war. Natürlich eher Modric, muss man sagen. Also gefühlt waren die einzigen, die da wirklich Fußball gespielt haben. Also, puh, da sehe ich die Baustelle sehr, 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 sehr groß bei denen. Jetzt, wo auch ein Leao verkündet hat, ich werde das Team verlassen, Jetzt muss man mal schauen, ob sich der überhaupt bei der WM präsentieren darf, nach seiner Faustattacke, der Trottel. Ja, aber vielleicht darf er eh kurz ein, zwei Spiele spielen und dann sich genauso präsentieren wie bisher. Dann werden wir für den auch, werden da auch nicht allzu viel Euro über den Tisch wandern. Und dass der jetzt schon sagt, ich verlasse das Team, ist halt ein Wahnsinn. Aber gut.
Jetzt will er sich auf die WM konzentrieren und sich in den Vordergrund spielen und mögliche Interessenten neben anzulocken. Aber ja, es wird sich zeigen. Ich fürchte, wenn Milan sich wirklich für den Weg mit Rangnick entscheidet und es von beiden Seiten passt, dann ja auch erst nach der WM. Und dann wäre ja aber auch wiederum nicht viel Zeit für einen Rangnick, bei Milan wirklich die Weichen zu stellen für eine erfolgreiche Saison. Aber Rangnick, irgendwie wäre das wiederum so typisch.
Er wäre nicht Trainer. Angeblich wäre er nicht Trainer.
Aber auch dann nicht. Ich weiß, aber auch in einer Hintergrundposition, glaube ich, ist Rangnick einer, der schon den ganzen Sommer gerne hätte, um ein Team kennenzulernen, aufzustellen und fit zu machen für eine neue Saison. Und wenn er sich jetzt erstmal mit Österreich auf die WM konzentriert, dann wäre es aber irgendwie so ein klassischer Milan-Move, den doch zu holen, aber dann auf viel zu kurze Zeit und wieder übereilt und nicht durchdacht. Obwohl das eine Personalie ist, die funktionieren kann.
Definitiv. Aber du musst ihm auch Zeit geben. Weil du hast gesehen, auch ein Rangnick, von dem ich extrem viel halte, kann aus einem kaputten Team auch nichts rauszaubern. Das hast du bei Manchester United gesehen. Das hat dann auch nicht funktioniert, aber denen musst du Zeit geben. Das muss dann wirklich als längerfristiges Projekt betrachtet werden und dem musst du auch die Handhabe geben. Da brauchst du keinen Ibrahimovic daneben stehen haben, der dann irgendwie meint, er muss da was mitreden. Der soll weiter seine Rückfallzieher machen, alles gut, passt schon. Aber hör auf, irgendwie in ein Vereinsmanagement mit eingreifen zu wollen.
Dann liegt es bei Milan, dafür zu sorgen. Wir machen noch einmal ganz kurz den Hot Take, den wir hatten, und gehen dann in eine kurze Pause. Meiner war Dusan Vlahovic. Ich habe gesagt, er wird seine Tore machen. Er wird zeigen, dass es einen doch Mehrwert hat für Juve, dass sie ihn im Sommer eben nicht verkauft haben. Er hat seine Tore teilweise gemacht, er war aber auch lange verletzt. Jetzt geht er für den Parameter Zero für 0 Euro wohl zu Manchester United. Und ich weiß nicht, ob es das jetzt so wert war, dafür dann halt keinen Euro zu kriegen. Auf der anderen Seite hätte man im Sommer vielleicht nur 15 oder 10 Millionen Euro bekommen für irgendwen. Das wäre es auch nicht gewesen. Also ich sag, er hat eine okaye Saison gemacht. Er war in den letzten Jahren kein guter Spieler, aber immerhin noch der beste Stürmer, den wir hatten, was schon ein Armutszeugnis für sich ist. Aber ein Hot-Take war er ganz sicherlich nicht.
Du, ich sagte, wenn der nicht verletzt gewesen wäre, wäre Juve deutlich weiter vorne. Der hätte euch, auch wenn er unter Anführungszeichen, nicht mehr das Niveau gespielt hat, für das man ihn geholt hat. Aber das wäre der Baustein gewesen, dass Juventus zumindest in der Champions League nächstes Jahr startet. Und der hat euch definitiv gefehlt.
Ja, möglich. Ich finde es ganz nett. Ich hatte mich mit einem Kollegen, auch Juve-Fan, unterhalten und er meinte, selbst wenn Vlahovic die Tore macht, es sah auch jedes Mal mehr nach Zufall als nach Können aus. Immer unbeholfen irgendwie am Stochern gewesen. Ich habe auch gesagt, das sind ja die Tore, die du aber am Ende des Tages machen musst. Aber
die dir fehlen.
Ja, am Ende des Tages ist das trotzdem ja aber irgendwie nicht der Fußball, den man, glaube ich, spielen möchte. Also er ist jetzt nicht eine wichtige Personalie, auf die man auf gar keinen Fall verzichten könnte, wie beispielsweise in Kenan Yildiz. Aber ja, für 0 Euro zu verlieren ist dann doch sehr, sehr bitter, weil am Ende hat er seine Tore gemacht. Nur mein Hot-Take, dass er doch noch mal deutlich besser ist. Ich würde mir eine 3 für den Hot-Take geben. War kein Top, war kein Flop.
Du, definitiv. Der hat 7 Tore gemacht und hat aber, glaube ich, 21 Spiele gefehlt. Das ist keine schlechte Statistik. Und der hätte die Tore dann gemacht, die wahrscheinlich fehlen. Und egal, wie er es macht. Ob er es irgendwie mit dem Oberschenkel reinnudelt oder mit dem Bauch oder mit dem Hintern, das ist komplett wurscht. Der hat das gemacht.
Open da und David waren es halt nicht in der Zeit. Also Open da wurde ja auch irgendwie nur geholt, um jemanden zu holen. Also einer, der bei RB Leipzig keine Rolle mehr spielt, für 40 Millionen zu holen, ist absolute Katastrophe aus wirtschaftlicher Sicht und auch aus sportlicher. Absolut Katastrophe.
Mein Hot Take. Okay, also ganz kurz. Open da habe ich gewusst, dass das nichts wird. Der kann schnell laufen. Das war's. mein Hot Take, das weiß ich noch. Und der hat sich auch meiner Meinung nach bewahrheitet. Und zwar, dass Gasparini bei der Roma funktioniert. Und tada, ja. Tada. Der hat funktioniert.
Gebe ich dir.
Der hat
Champions League.
Mit einem, ja, und der hat, und so ehrlich muss man auch sein, der hat mit einem Kader funktioniert, der vielleicht gar nicht so Champions League tauglich ist. Auf den ersten Blick jetzt. Wenn du jetzt am Anfang das so und das betrachtest. Also
die Roma hat sehr von einer Personalie halt profitiert, die unter Gasparini einfach eingeschlagen ist, und das ist Daniel Mahlen. Also wie der die Roma gerade am Ende der Saison auch nochmal gecarried hat, wie viele Punkte er den erspielt hat, nicht nur am letzten Spieltag, mit seinem Tor, nachdem er den Elfmeter verschossen hat. Ohne diesen Mann wären die auch nicht in der Champions League. Also passt das aber wiederum zu einer Aussage, die du auch tatsächlich in der Saisonprognose getätigt hast. Und zwar, dass am Ende Gasparini Spieler zur Roma holt, die den Namen Roma als attraktiver empfinden als Bergamo. Und ich glaube, Daniel Mahlen ist eben genauso eine Personalie, die, ich glaube, kam er direkt von Dortmund oder hatte er eine Zwischenstation?
Nein, der kam von, ich glaube, der gehört sogar noch Aston Villa.
Okay, der ist ja von Dortmund, Aston Villa zu Roma. Ja. Ist ja, aber, glaube ich, ein Spieler, den hättest du eher halt zu Roma gekriegt als zu Bergamo. Und gerade mit Gasparini, ja. Und das hat top funktioniert. Von daher, dein Hot Take, bin ich ganz bei dir, hat sich bewahrheitet.
Ja, und ich bin gespannt, was die Roma jetzt macht im Sommer. Bin gespannt, wen die holen. Roma, Champions League, ist nicht ganz unattraktiv, finde ich, für Spieler. Rom, ein sehr attraktives Ziel. Großer Name im Fußball immer noch. Also mal schauen, was die holen. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt am Transfermarkt dieses Jahr.
Alles glatt lief ja aber auch nicht, ne? Personalie, Stichwort Ranieri. Also da hat es auch gerumst zwischen Gasparini und Ranieri. So ein bisschen zwei vom alten Eisen Sturköpfe clashed.
Ja, also dass der Gasparini auch ein sehr schwieriger Charakter ist, ist nichts Neues. Also da gebe ich auch ganz klar, glaube ich, mehr die Schuld deinen Herrn Gasparini als einem Herrn Ranieri. Lass den Claudio in Ruhe. Der hat schon genug geleistet. Aber ja, ich glaube, dass wir echt gespannt sein können.
Perfekte Übergang jetzt in die Pause und dem Thema danach. Du hattest dir Claudio Ranieri als neuen Nationaltrainer Italiens, als Nachfolger von Spalletti gewünscht. Er ist es nicht geworden, es ist ein anderer geworden. Und was die Nationalmannschaft angeht, darüber sprechen wir gleich nach einer Pause.
Werbung. Werbung Ende.
Zurück aus der Pause, kurzen Kaffee getrunken, ein Aperol geschlürft und zurück beim Thema Calcio, und zwar der Nationale. Du hattest an der Saisonprognose gesagt, Spalletti muss weg. Und zwar haben wir in einer Podcast-Folge nämlich drüber gesprochen, in der Länderspielpause, nachdem wir gerade am ersten Spieltag gegen Norwegen verloren haben. Das war Juni 2025, also wirklich vor einem Jahr. Und du sagtest, Spalletti muss weg, der fährt das Ding an die Wand. Und Ranieri, bitte, bitte übernimm das Ruder. Spalletti hat das Ding teils an die Wand gefahren, ist dann gegangen, aber gekommen ist wer anders. Rino Gattuso. Glaubst du, dass wir mit Ranieri zur WM gefahren wären? Was macht dich so sicher?
Das Spielermaterial, was da vorhanden ist, ist ja nicht schlecht. Das ist ja eigentlich teilweise sogar Weltklasse und definitiv deutlich über den Kader Bosniens zu stellen. Und vielleicht wären wir nicht Gruppenerster geworden. Aber wir hätten mit der Ranieri einen Trainer gehabt, der das vorhandene Material, das deutlich über das Material von Bosnien zu stellen ist, so einstellen hätte können, der hätte die Maschinerie so eingestellt, dass wir zumindest das K.O.-Spiel gegen Bosnien gewinnen. Ja, also da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, weil, wie gesagt, ich glaube, wir haben einen Kaderwert von 900 Millionen zu 180 oder so und da sind schon sehr gute Spieler auch dabei. Man muss nur wissen, ja, an welchen Zahnrädern man dreht, dass das funktioniert. Und Gattuso dreht an keinen Zahnrädern, der nimmt einen Vorschlaghammer, haut er dreimal auf die Maschine drauf, dann funktioniert die wieder ganz kurz, aber langfristig ist es keine Reparatur. Deswegen glaube ich schon, dass der das justieren hätte können, das Team.
Weil letztendlich ja Gattuso eigentlich ja rein auf dem Papier gute Arbeit geleistet hat. Man hat ja alle Spiele dann gewonnen, bis auf dann den letzten Spieltag wieder gegen Norwegen, ist dann ja in die Playoffs gerutscht, hat das erste Spiel auch solide gemacht, das zweite dann im Elfmeterschießen verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Ranieri so viel besser gelaufen wäre, weil man war ja eigentlich schon so nah dran, wie man dran sein kann. Und ich glaube, der Aspekt einfach, dass du als Italien immer mehr zu verlieren hast, war entscheidender, als dass mit Gattuso eher ein Motivator als ein taktisches Genie stand.
Ja, aber die Motivation habe ich auch nicht gesehen. Und das ist das, was mich gestört hat. Du holst einen Gattuso und du holst ihn sicher nicht, weil das so ein Taktikfuchs ist, den holst du, damit er motiviert. Und auch als im Rückspiel Italien noch 11 gegen 11 war, da war Italien auch schon mit der Kutsche auf der Autobahn. Da ist ja Bosnien, hat ja niedergepresst. Die wussten ja nicht, wie sie das irgendwie regeln sollen. Und die Grinta hat mir auch bei jedem Einzelnen gefehlt. Deswegen hat Gattuso meiner Meinung nach auf ganzer Linie versagt.
Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob Ranieri vielleicht doch noch Bock hat, die Nationale zu übernehmen.
Lass den Mann in Ruhe.
Aktuell, ja komm, also wenn wir damit anfangen, die Bayern haben Jupp Heynckes auch nie in Ruhe gelassen, der Mann hat den noch das Triple geholt. Also vielleicht muss es ja nochmal sein. Ranieri hat ja offensichtlich eigentlich noch Bock im Geschäft zu bleiben. Und wenn man guckt, ich finde gut, dass wir gerade jetzt den kompletten Umbruch machen mit Silvio Baldini. Der hat ja jetzt für die Testspiele gegen Luxemburg und Griechenland eigentlich alles über den Haufen geworfen. Außer Donnarumma und Esposito, glaube ich, kannte man keinen Namen so richtig. Man hat sich wirklich komplett aus dem Jugendtorf bedient und beide Testspiele mit jeweils 1-0 gewonnen. Viel interessanter als das Ergebnis bei diesen Spielen fand ich nämlich aber eher diesen Weg, den man jetzt einschlägt, Spielern die Chance zu geben und mal zu testen, um eben ein neues Italien aufzubauen. Weil wir haben super gute junge Spieler. Wir haben auch letzte Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir auch sehr dafür plädieren, was auch viele Experten in Italien tun, auch wieder mehr auf italienische Spieler, auf junge Spieler zu setzen in der Serie A, weil letztendlich eine gute Nationalmannschaft immer davon profitiert, damit Italien, heute vor allem bei Deutschland zu sehen oder auch bei England, wenn die Spieler der Nationalmannschaft in der eigenen Liga spielen. Und weil der Fußball aus der Liga sich meistens nicht allzu doll unterscheidet von dem aus der Nationalmannschaft. Und von daher fand ich das jetzt sehr, sehr gut, dass man die alle nominiert hat. Und dass wir ja gute Jugendarbeit haben und viele Talente in Italien, sieht man eben darin, dass wir uns jetzt zum U17-Europameister gekrönt haben im Finale gegen Belgien. Und wir haben einfach Spieler, auf die man in Zukunft setzen muss. Und ein entscheidender Punkt ist halt, ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat. Es kann Baggio gewesen sein, es kann aber auch wer anders gewesen sein. Verzeih mir das. Aber der hat auch gesagt, in Italien würde ein Lamine Yamal beispielsweise irgendwo in der Serie B spielen. Nicht, weil er nicht gut genug ist, sondern weil kein Team auf ihn setzen würde. Und ich hoffe wirklich, dass man jetzt mehr gezwungenermaßen nach der dritten verpassten WM in Folge mehr auf diesen Weg setzt und sich ein Beispiel nimmt an beispielsweise auch Deutschland. Gerade auch sehr gut auf YouTube der erste Teil einer dreiteiligen Doku-Serie vom ZDF über Deutschland 2006 bei der Heim-WM und wie Deutschland damals mit einem super jungen und relativ unbekannten Team eben Dritter geworden ist und wo sie eigentlich herkam. Und das war auch ein radikaler Umbruch, eine komplett neue Philosophie und die hat Deutschland auf den Weg gebracht, zweimal Dritter zu werden und dann Weltmeister. Und ich glaube, das brauchen wir halt einfach auch, weil diese Saison war wirklich ein Trauerspiel, wieder für uns Italiener.
Ja, also wie gesagt, ich finde die Idee beziehungsweise diesen Versuch da jetzt und die Möglichkeit, da die jungen Spieler hochzuziehen, finde ich top. Am Tagesende muss halt wirklich ein gesunder Mix aus dem Ganzen sein. Weil du hast trotzdem sehr, sehr gute Spieler, die du nicht weglassen darfst und die auch unter Anführungszeichen jetzt noch jung sind. Ich meine, wir haben da noch immer einen Tonali, wir haben da noch immer einen Bastoni, die eigentlich unter Anführungszeichen jetzt einmal ins beste Fußballeralter kommen. Um jetzt nur
die natürlich jetzt aber auch außen vor gelassen wurden, weil eine lange Saison jetzt auch hinter ihnen steht. Ja, also wenn wir über den Kader der Nations League-Spiele dann reden werden demnächst, dann wird es auch wieder anders aussehen. Aber ich finde es gut, dass man es einfach mal gemacht hat.
Definitiv. Und da gesunder Mix. Ja, und den Jungen die Möglichkeit geben, da einfach auch mal die Alten teilweise wirklich aussortieren, die du nicht mehr mal mehr mitbrauchst. Also ich möchte zum Beispiel keinen Cristante mehr im Nationalteam sehen. So, basta. Hol einen Jungen rein, gib dir eine Möglichkeit, aber da, um jetzt nur einen zu nennen, oder einen Gatti, die haben in der Nationale nichts verloren. Und deswegen, ja, finde ich das einen sehr, sehr guten Ansatz.
Ich muss dir wirklich sagen, ich freue mich jetzt auf die Sommerpause. Ich gebe dir einfach mal kurz einen Einblick in meine fußballerische Gefühlswelt. Italien hat die WM verpasst. Ich war 14 beim letzten WM-Spiel, 6 beim letzten K.O.-WM-Spiel. Jetzt schon wieder ein Sommer, wo geiles Wetter, kalte Getränke und Fußball ist, wo man kein Team hat irgendwie, das man supportet. Ich halte es dann, glaube ich, jetzt mit der Oranje. Die finde ich immer sympathisch. Ansonsten irgendwie man muss als Italiener sonst ein bisschen ja auch immer den Argentiniern die Daumen drücken, obwohl ich die leider sehr unsympathisch finde, auch bei der letzten WM. Ja, Österreich, Kollege von mir ist dann immer für Österreich, der ist halb Österreicher. Aber mit Österreich habe ich nichts am Hut. Weiß ich nicht. Ja,
Österreich und der Brenner sind das Bindungsglied zu Italien und Deutschland.
Weißt du? Ja. Und die Österreicher sind ganz große Fans von Italien.
Sind sie. Der Österreicher macht immer Urlaub in Italien. Nur in Deutschland.
Der hält sich aber auch viel besser. Genau, zum Urlaub. Ja, zum Urlaub ist es gut. Nein, aber Italien verpasst die WM, Juve verpasst die Champions League. Ihr holt das Double und St. Pauli ist als 18. aus der Bundesliga abgestiegen. Das war mein Fußballjahr. Also wenn du mir das wirklich in der Saisonprognose vor einem Jahr gesagt hättest, das ist der Worst Case, wie alles hätte laufen können. Und es ist wirklich die schlimmste Saison, ungelogen, die ich aktiv als Fußballfan je erlebt habe für meine Vereine. Einziger Trost, ich habe mit der dritten von St. Pauli den Hamburger Pokal verteidigt. Wir sind zum zweiten Mal in Folge Hamburger Pokalsieger. Das war das einzig sportlich Gute. Und darauf hatte man wenigstens ein bisschen selber Einfluss. Alles, was ich mir nur angucken durfte, zum Schreien.
Ich kann dir meine Gefühlslage wiedergeben. Und zwar, Inter ist Meister geworden in einer Saison, wo man ihnen das gar nicht zugetraut hätte, wo ein Christian Kivu, der nicht die erste Wahl war, unter Anführungszeichen als Feuerlöscher kommen musste, nach einer Saison, wo man ein Champions League-Finale desaströs verloren hat, wo sich dann der Trainer mit den Sage dann auch noch verabschiedet hat. Und dann wird man so souverän Meister. Und Inter wurde wirklich, wirklich souverän Meister. Ich finde sogar, dass Kivu Inter besser gemacht hat. Er hat das Material genommen, was er hat. Er hat einen Di Marco gentrifiziert, also was der Junge da abgefeuert hat und auch von seiner Kondition her, dass der auf einmal sehr, sehr schnell und sehr, sehr lange laufen kann. Danke Kivu dafür. Er hat das Double geholt. Ja, Champions League hätte man sich vielleicht ein bisschen besser präsentieren können. Vielleicht trainiert man ein bisschen auf einem Kunstrasenplatz, dann kann man auch das in Zukunft besser meistern. Und Österreich ist seit 1998 bei einer Weltmeisterschaft. Also, es tut mir leid, David, ich sehe dein Gesicht vor mir. Ich verstehe dich, ich fühle ein bisschen mit dir, aber mir muss man die Zähne ausschlagen und ich werde trotzdem den ganzen Sommer durchgrinsen.
Ja, das glaube ich dir. Und das ist ja auch in Ordnung. Also, du hast ja diesmal nicht den inneren Konflikt in dir, was ist, wenn Österreich gegen Italien spielt. Das bleibt ein Problem für Europameisterschaften. Bei der WM kannst du jetzt einfach komplett genießen. Ja, und der einen hinter die Rüstung römern auf jeden Punkt, den Österreich irgendwie holt. Bitter mit Baumgartner. Dass der jetzt ausfällt, ist ein herber Verlust. Aber ich glaube, Österreich ist ja immer bei jedem Turnier so ein bisschen nicht Geheimfavorit auf den Titel, aber Geheimfavorit darauf, für eine Überraschung zu sorgen. Und ich glaube tatsächlich, wir werden bei dieser Weltmeisterschaft einige Länder sehen, die doch mehr erreichen, als man am Anfang zugetraut hat. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, das könnte der Reiz dieser Weltmeisterschaft sein, dass man ein paar überraschende Spiele hat, weil qualitativ hochwertige Spiele werden wir vielleicht erst ab dem Viertelfinale sehen. Wenn man ehrlich ist, und am Ende wird es sich unter denselben drei Nationen höchstwahrscheinlich ausmachen, die wir alle auf dem Schirm haben. Da frage ich dich jetzt aber, weil wir eben in dieser Saisonabschlussfolge sind, wer glaubst du, holt denn das Teil am Ende?
Ich möchte jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen einen, ja okay, ist jetzt vielleicht kein Geheimtipp, das vielleicht nicht.
Österreich.
Aber vielleicht ein Team, das nicht so viel am Schirm haben. Die drei genannten von dir, wen siehst du da? Das ist wahrscheinlich Spanien, das ist Frankreich und das ist Argentinien da vorne, ne?
Ich würde tatsächlich, ich habe einen Hot-Take, den ich unter den drei sehe, aber klar, wenn du von den Top 3 sprichst, dann musst du Argentinien als Titelverteidiger mit reinziehen. Und Frankreich und Spanien war ja nicht umsonst auch bei der Europameisterschaft, das sind auch die besten Teams halt gerade, ja.
Ja.
Aber ich habe einen anderen auch Hot-Take.
Mein Hot Take und meine Überraschung ist dieses Jahr wieder, oder nicht dieses Jahr, sondern ist dieses Jahr Brasilien. Carlo Ancelotti. Ich glaube, den Namen kann ich so stehen lassen und jeder weiß, was ich damit meine. Plus, Brasilien hat die letzten Jahre immer ein bisschen das Problem gehabt, dass sie keinen Knipser haben. Und ich glaube, dass Brasilien dieses Jahr ja sogar den einen oder anderen hat, der weiß, wo es da steht, als Mittelstürmer. Deswegen, ja, also ich sag Brasilien.
Spannender Tipp, hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich gerade finde, dass, ja, sie haben gute Spieler, aber sie haben auch Problemkinder und manchmal eben auch beides in einem. Und damit meine ich natürlich Vinicius Junior. Ich glaube, dass der am Ende zwar geile Szenen haben wird auf dem Rasen, aber grundsätzlich einfach der Mannschaft im Wege stehen wird mit seiner Art. Und eben nicht so der ist, der sich unbedingt in den Dienst einer Mannschaft dann stellt. Ich fand ganz spannend, Brasilien hat ein Testspiel jetzt gehabt gegen Ägypten. Und das war wirklich grausam, was da auf beiden Seiten für Fehler waren. Also Brasilien hat sich das Ding da auch selber eingeschenkt. Ägypten hat sich einen ordentlich selber eingeschenkt. Und man hatte nicht das Gefühl, so spielt jetzt ein Team, das bei der WM aufspielen wird, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, Brasilien darf man nie abschreiben, aber finde ich einen Hot-Take von dir.
Ich sehe die. Ich spüre das.
Wir können ja, bist du in der Kicktipp-Runde?
Ja.
Na, stark. Kann man ja vielleicht mal sonst über die Community mal nachdenken, ob man da eins für die WM eine Gruppe
eröffnet.
Gerne
machen. Können wir gerne machen.
Ich bin nämlich auch noch in weiteren Gruppen drin und ich werde dann einfach überall dasselbe Ergebnis immer reinhauen.
Natürlich.
Sonst ärgert man sich am Ende noch, wenn man recht hat. Das ist genau, warum man, wenn man Lotto spielt, immer dieselben Zahlen nehmen muss, weil wenn die irgendwann gezogen würden, dann ärgert man sich und man hat sie nicht. Deswegen.
Nicht dieselben Zahlen nehmen muss. Darf.
Ich bin, nein, dieselben Zahlen.
Du, immer dieselben.
Ich kenne Leute, die das seit 40 Jahren spielen, immer mit denselben Zahlen, weil wenn sie jetzt aufhören würden und andere nehmen würden und dann kommen ihre Zahlen, die sie seit 40 Jahren genommen haben, dann ist Katastrophe.
Ich kenne auch jemanden, der das gemacht hat und deswegen sage ich vorsorglich, nein, mach das nicht. Aber okay, jetzt nicht.
Nee, Lotto spielen sowieso nicht.
Ja.
Glücksspiel sowieso nicht am besten. Kommst du auf meinen Hot-Tag? Mein Hot-Tag ist ja offensichtlich nicht Spanien, Frankreich, Argentinien oder Brasilien.
Ist europäisch?
Ja.
Glaubst du an die Deutschen?
Ja.
Was?
Weil genau jetzt du einen Moment hast, wo die Bayern unfassbar gut aufspielen. Die nimmst du jetzt mit in diesen Sommer. Das Grundgerüst der Nationalmannschaft besteht aus eben diesen Bayern-Spielern. Und ich glaube, und sie haben ja auch eine gute EM gespielt, darf man nicht vergessen, eigentlich ohne das Handspiel von Cucurella wären sie im Finale gewesen, dass sie darauf nochmal aufbauen. Und ich glaube, aufgrund der Gegner, die es bei dieser WM gibt, Deutschland allein schon sehr einfach weit kommen wird. Und sobald die ersten harten Brocken kommen, kann ich mir vorstellen, dass diese typische deutsche Turniermentalität einsetzt. Und ja, am Ende der Weltmeistertitel dabei rauskommt. Ich persönlich bin nicht dafür, muss ich auch sagen. Sonst haben sie ja mehr Sterne als Italien. Aber ist mein Hot Take auf den Weltmeisterkandidaten.
Ja, okay, ich sehe es nicht. Aber ja, ich lasse mich überraschen.
Und ich würde mich jetzt halt noch bei dir fragen, schaust du denn die WM?
Ja, natürlich. Natürlich, also ich werd die WM verfolgen. Ich werde es gleich am Donnerstag aufdrehen. Eröffnungsspiel Südafrika, Mexiko. Österreich hat ein bisschen Scheißzeiten, was die Spielzeiten
betrifft. Die Uhrzeiten sind ja auch wieder, ja.
Einmal um 4 in der Früh, einmal um 6 in der Früh.
Ah, gut, du hast ein kleines Kind, ne? Also von daher, die Uhrzeiten sind ja jetzt nicht die Welt, oder?
Der wird auch 3 und der pennt auch schon mittlerweile bis 7:30. Also von dem her, ja, auch blöd. Aber das Argentinien-Match in der Gruppenphase ist, glaube ich, um 19 Uhr. Das kann man sich anschauen. Und ja, sind wir sehr ehrlich, Jordanien und Algerien reißt mir jetzt auch nicht so voraus. Und dafür werde ich definitiv nicht aufstehen.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, würdest dir dann für alle Spiele die Zeit nehmen.
Fix nicht.
Nein. Gut, dann schließen wir die Folge mit deinem besten Moment aus der Saison 2025, 2026. Das kann ein besonderer Moment auf dem Feld gewesen sein. Das kann aber auch etwas sein, was abseits des Platzes sein. Es kann auch etwas sein, was bei dir im Privatleben im Kontext mit der Saison irgendwie passiert ist. Keine Ahnung, wo du irgendein besonderes Tor vielleicht gesehen hattest und einfach dein Fußballmoment 2025, 2026.
Boah, jetzt fragst du mich sehr schnell. Natürlich kann ich sagen, definitiv die gelb-rote Karte von gegen Kalulu von Bastoni herausgeholt. Nein, das ist natürlich nicht der beste Moment, aber der wird mir definitiv immer in Erinnerung bleiben. Ansonsten fällt mir, ich glaube, das war das erste Tor von Pio Esposito. Das ist das, was mir extrem viel gegeben hat. Beide Arme nach oben, Bizeps raus. Ja, das ist, glaube ich, mein Moment. Pio Esposito, ein Spieler, dem ich wirklich eine möglichst lange verletzungsfreie Karriere wünsche. Dann wird aus dem Spieler noch ein ganz, ganz großer toll, Wert, toll. Den die Squadra definitiv benötigt.
Ich wollte gerade sagen, du guckst ja nicht nur mit Interbrille drauf, sondern eben auch mit der italienischen. Und dafür wäre das schon stark, wenn wir da einen Stürmer hätten, der auch beide Tore bei den jeweiligen Siegen jetzt im Testspiel gemacht hat. Also vielleicht endlich mal wieder ein Stürmer, der internationale Leistung abrufen kann. Das wäre es natürlich. Ich schließe mich teilweise an. Bei mir hat es auch was mit Inter zu tun, aber anders, etwas anders logischerweise. Mein schönster Saisonmoment war das Tor von Acic in der Nachspielzeit im Derby d'Italia, wo Flutschfinger Sommer den Ball nicht halten kann. Ein absoluter Strahl von Acic. Und in der letzten Minute in der Nachspielzeit ein Derby d'Italia zu gewinnen mit 4:3, das war der Moment der Saison für mich.
Ja, das war definitiv meiner nicht. Aber ja, schön, dass wir beide unsere Momente haben. Sehr schön, jetzt starten wir beruhigt in die Sommerpause. Ich habe gesagt, wir lassen die Zuhörer, also eigentlich müssen wir uns jetzt mal entschuldigen, nochmal ganz kurz. Wir haben ja vorher gehabt, dass wir alle 3 Wochen circa aufnehmen. Das Ziel haben wir massiv verfehlt. Wir haben ja viel um die Ohren, auch unsere geliebte Katharin Janine. Vielen Dank dafür, dass du da bist, aber auch sie hat natürlich auch privater Natur immer was zu tun und deswegen ist nicht immer ganz leicht, einen Termin zu finden. Hier gesagt, wir versprechen einmal den Zuhörern eine Transfermarktfolge, so um den August herum vielleicht oder in den September hinein. Schauen wir, dass wir es halten werden und ja, ansonsten machen wir es heute umgekehrt. Gebe ich dir das Abschiedswort, mein Lieber. Macht es gut, genießt den Sommer, genießt die WM, seid lieb zueinander, habt euch lieb. Ciao, ciao.
Danke, Björn. Schließe ich mich komplett an. Ich freue mich, irgendwann nach einer langen Sommerpause, wo ich nichts mit Fußball am Hut habe und wieder mit neuer Energie reinstarte, auch auf die neue Saison und dann auch auf neue Podcast-Folgen mit dir, Björn. Und für euch da draußen dann doch vielleicht mal ein bisschen regelmäßiger auch wieder Updates. Jetzt erstmal Sommerpause, Weltmeisterschaft genießen, Wetter draußen genießen. Und wie ich immer dann jetzt immer zu sagen pflege in der Sommerpause, vielleicht auch mal jetzt eben Zeit mit den Leuten verbringen, die man Woche für Woche wegen Fußball vertrösten muss. Jetzt ist die Zeit, endlich mal mit denen wieder rauszugehen, mit denen essen zu gehen, die mal nach Hause einzuladen. Macht das, genießt die Sommerpause und wir hören uns dann wieder mit Transfers zur neuen Saison. Ich sag grazie, ci sentiamo, ciao, ciao.